Plan Z, der Sportpodcast von Rick Zabel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plan Z. Ich befinde mich ja momentan auf Mallorca, sowohl aus Trainingsgründen als auch, weil wir hier die Mallorca Challenge fahren. Wenn ich sage wir, meine ich dann mit André und mich, André Greipel. Wir sind mit meinem Team eSports Startup Nation momentan hier, fahren die 4-Eintagesrennen in Mallorca. Und da habe ich mir gedacht, okay, welchen Gast könnte ich denn, sag ich mal, aus diesem aktuellen Anlass Mallorca dazu nehmen? Musste eigentlich auch gar nicht überlegen. Bin auf den Jan-Erik Schwarzer gestoßen. Wir kennen uns ja auch schon sehr, sehr lange persönlich. Und ich begrüße dich. Hallo.
Hi Rick. Schön, dass wir uns mal wieder sehen.
Genau. Schön, dass du auch dich bereit erklärt hast, mit mir die neue Podcast-Folge aufzunehmen. Das freut mich sehr. Du bist ja selber aktiv gewesen früher und hast immer schon viel mit Radfahren und Radsport in deinem Leben zu tun gehabt. Dann, glaube ich, kennen dich viele, viele Hörer, sag ich mal, werden dich, glaube ich, schon kennen, weil das MA13, was du hier betreibst, ist ja zumindest, glaube ich, den deutschen oder vielleicht auch schon den internationalen Radsportgästen, die die Insel besuchen, ein Begriff. Dann hast du vor kurzem erst noch dein Radcafé aufgemacht. Und im November, wenn ich mich richtig erinnere, hast du auch, man kann es ja sogar dein eigenes kleines Rennen, Kill the Hill, was du organisieren wirst, kommt auch noch dazu. Also du bist eigentlich so ein bisschen der Radsportguru auf Mallorca, sage ich mal jetzt ganz liebevoll. Und darum soll es natürlich in dieser Folge gehen. Deswegen freue ich mich, dass du dabei bist. Und wir stellen dich einfach mal kurz den Hörern so ein bisschen vor. Also das darfst du gerne selber machen, dass du mal ein bisschen von dir erzählst. Ich komme daher, ich bin da geboren, ich bin so und so alt, vielleicht auch seit wann du auf Mallorca lebst. Und dann werde ich dich alles weitere fragen.
Okay, also da ich ja schon ein bisschen älter bin, jetzt schon fast 41, werde ich ein bisschen ausholen müssen, dadurch, dass ich in den Radsport reingeboren wurde. Mein Vater selber aktiver Radsportler, nicht so erfolgreich wie dein Vater, aber auch Nationalmannschaft, Junioren. Und da kommt man ja sehr schnell zum Radsport. Wenn man an der Strecke groß wird, dann hat man das irgendwie im Blut. Und ja, mit 8 Jahren bin ich mein erstes Rennen gefahren. Damals vom Erfurt Teutoburg Prag-Wede, was auch mein Heimatverein ist. Und ja, und dann hat mich der Virus nicht mehr losgelassen. Virus muss man ja im Moment vorsichtig sein, aber der Radsport-Virus, das ist ein positiver. Und ja, der Werdegang dann, klar, über die Nachwuchsklassen bis hin, ja, U23 etc. Im U23-Alter habe ich dann auch angefangen, die Bahn für mich zu entdecken. Bin 6-Tage-Rennen gefahren im Nachwuchsbereich und wurde dann zum Stehersport bewegt durch einen Schrittmacher aus Bielefeld, ein sehr bekannter, der Christian Dippel, der mich hinterm Derni gesehen hat beim Training in Dortmund, wo ich auch Rick eigentlich das erste Mal wahrgenommen habe in den Gängen. Damals war er noch, ja, ich würde mal sagen, vielleicht 13, 14 und die Haare noch ein bisschen grün von der Tour damals, wo er mit auf dem Podium war. Genau, und später sind wir dann zusammen auf Mallorca schon gemeinsame Trainingsrunden gefahren. Ja, und der Stehersport, der hat es mir dann angetan, die Geschwindigkeit. Man spricht so ein bisschen von der Formel 1 des Radsports. Und 2007 habe ich es dann geschafft, so sogar deutscher Meister zu werden und bin einige Europameisterschaften gefahren als Steher. Und genau, 2013 dann aufgehört, weil ich da dann schon 3 Jahre MA13 gemacht habe, hier auf der Insel, auf Mallorca. Und die Idee war einfach, von MA13 einen Ort zu schaffen für Radfahrer, aktive Urlauber zum Wohlfühlen. Also nicht anonym im Hotel, sondern sehr persönlich und alles darauf ausgelegt, dass es, ja, dass es an einem an nichts fehlt und dass man auch die Möglichkeit hat, dann in der Küche sich was zuzubereiten, wenn der Körper danach verlangt. Also ich komme vom Training und weiß, ich habe schon was im Kühlschrank oder mache mir schnell was und muss nicht wie im Hotel lange darauf warten, dass es dann am Buffet was gibt. Und du weißt es, Regeneration, Ernährung wird immer wichtiger und das ist nur ein kleiner Mosaikstein von dem, was man ermöglichen kann. Und ja, über die Jahre die sehr, sehr viele Profis haben das schätzen gelernt und sind regelmäßig Gast im MA13. Aber genauso kommt der Hobbysportler zu mir und genießt auch diese Atmosphäre und das lockere, ja, Wohlfühlen einfach, genau. Und nebenher habe ich noch, in Köln an der Sporthochschule Sportwissenschaften studiert. Und ja, auch das hilft mir natürlich jetzt hier, wenn die Gäste etwas Spezifischeres fragen, dann kann ich auch da helfen.
Ja, sehr cool. Wir werden natürlich noch über alles im Detail gleich sprechen.
Ich freue mich, heute wieder MyPension als Sponsor vorstellen zu dürfen. Nochmal ein kleiner Reminder, den ich euch sehr gerne ans Herz legen möchte. Denn eure Altersvorsorge erledigt sich leider nicht von allein. Für viele ist dieses Thema vielleicht ein bisschen so wie ein Zahnarztbesuch. Muss irgendwie sein, aber Spaß macht das nicht. MyPension ändert das allerdings und ist der Partner für alle die, die ihre Geldanlage digital, nachvollziehbar und unproblematisch regeln wollen. Denn mit der MyPension App habt ihr eure Altersvorsorge direkt auf dem Smartphone oder dem Laptop und könnt bequem und einfach in ein breit gestreutes ETF-Portfolio investieren und euer Geld mit einer super Rendite selbstständig vermehren lassen. Das Beste? Lästiger Papierkram fällt weg und ihr könnt alles super flexibel per App verwalten und kontrollieren. Egal ob die Anpassung des monatlichen Sparbetrags, Zuzahlungen und Entnahmen oder die flexible Aussetzung eines Monatsbetrags. Auf mypension.de findet ihr Tools, mit denen ihr zum Beispiel auch eure persönliche Rentenlücke berechnen oder euch anschauen, welche monatliche Rente ihr mit einem Betrag eurer Wahl erreichen könnt. Schaut auf jeden Fall mal vorbei und geht das Thema an. Ich kann es euch mit gutem Gewissen ans Herz legen und bin froh, endlich einen vertrauensvollen Partner gefunden zu haben. Allen Plan Z-Hörern schenkt MyPension nur für kurze Zeit die Startgebühr von 149 Euro. Der Code dafür ist wie immer in den Shownotes. Jetzt anzufangen lohnt sich also.
Lass uns doch einfach direkt beim Stehersport und beim Steherrennen anfangen, weil das ist, wie du richtig angesprochen hast, da wo du mich das erste Mal bemerkt hast, war es auch andersrum genauso. Also ich war ja immer Gast bei den meisten 6-Tage-Rennen und habe mir das immer voller Begeisterung angeschaut. Ähnlich wie bei dir hat mich halt auch da der Radsport-Virus gepackt und ich wollte auch irgendwie Teil des Ganzen sein. Und hab das auf jeden Fall auch immer schon das Steherrennen verfolgt. Ich meine, da sitzt man dann auch als Teenager irgendwie und das 6-Tage-Rennen hat mich natürlich auch begeistert, aber das ist ja so auch so ein bisschen der Mix eines 6-Tage-Rennens. Das ist das Programm macht, das verschiedene Programm. Und da gehören die Steher ja dazu. Ich kann mich, glaube ich, sogar an, also ich meine, ich war mal in Berlin, da ist ja sogar Steherrennen das Highlight, so wo die Leute völlig abgehen.
Ja, definitiv.
Und ich bin ja auch auf die Sportschule in Erfurt gegangen und kann mich daran erinnern, dass das auch so eine Hochburg war, dass im Andreasried der Bahn regelmäßig Steherrennen veranstaltet wurden von Jörg Werner. Und dementsprechend habe ich dich natürlich da ganz oft fahren sehen, weil das waren genauso die meine Nachwuchsjahre in dem Sinne, wo du gesagt hast, 2007 bis 2013, das war so meine Zeit von Jugend bis U23. Und habe dich da ganz oft fahren sehen und es ging, glaube ich, in diesem Podcast noch nie um Steherrennen und deswegen können wir da gerne einfach mal ein bisschen drüber reden. Also für die Leute, denen das jetzt gar nichts sagt, stellt euch einfach mal vor, ein Motorrad fährt vor dir her auf der Radrennbahn und man fährt damit, wie viele Sachen fährt man hinterher? 80, 90?
Ja, also es werden Spitzengeschwindigkeiten bis zu 100 km/h erreicht. Das ist natürlich sehr abhängig von der Bahn auch. Es gibt auch Bahnen, die sind, die haben quasi eine Geschwindigkeitsbeschränkung. Das wird dadurch dann geregelt, dass es eine Übersetzungsbeschränkung gibt. Und damit man nicht aus der Kurve fliegt tatsächlich. In Erfurt ist es mir mal passiert, beziehungsweise beim Schrittmacher. Die Bahn war ganz neu, die wurde umgebaut. Man hatte noch keine Erfahrungswerte mit der Geschwindigkeit und wir hatten also keine Übersetzungsbegrenzung. Und dann ist mein Schrittmacher, hat gesehen, ich habe einen guten Tag erwischt, dann können wir mal richtig Gas geben. Und ich habe aber gesehen, dass seine linke Fußraste, also die Kurveninnere, schon aufgesetzt hat und es gab Funken. Und dann habe ich doch hoch gerufen, dass wir langsamer fahren. Und das war so eins der besonderen Erlebnisse. Genau.
Boah, da, allein wie man sich das ja vorstellt, also mit der Geschwindigkeit auf der Radrennbahn, irgendwie aus der Kurve zu fliegen. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, genauso begeistert wie ich war, genauso habe ich mir gedacht, also muss man ja auch schon echt irgendwie ein Ding weghaben im positiven Sinne, dass man sich daran wagt. Und ja, wie du sagst, also ich meine, was fährt man da? Nimm mal die Leute ein bisschen mit. Was fährt man da für eine Übersetzung? Also
damals, als ich gefahren bin, war so 66, 67, 14 Standard. Aber jetzt, die Fahrertypen haben sich tatsächlich etwas geändert. Man fährt kraftvoller und ich habe schon Leute jetzt gesehen, die vorne einen 70er Kettenblatt montiert haben. Wahnsinn. Also das ist wirklich Wahnsinn. Da muss auch hinten das Ausfallende, also die Kettenstrebe muss eingedengelt werden vom Rahmen, damit das Kettenblatt überhaupt dran vorbeilaufen kann. Also es ist, ja, ein bisschen verrückt ist es.
Ja, ich hab auch länger jetzt schon kein Steherrennen gesehen, aber wenn ich mich ein bisschen zurück dran erinnere, weiß ich auch noch, dass ihr ja auch ganz verrückte Räder in dem Sinne hattet. Also damals war es auf jeden Fall so, dass es ja auf jeden Fall Standard war, ein Stahlrahmen dazu fahren. Also bei den Geschwindigkeiten fährt er, also ja, ich weiß nicht, ob sich das bis heute geändert hat, aber fährt ja niemand ein Carbonrad. Und ja, ihr hattet alle eine sonderliche Position, nenne ich es jetzt mal, weil ja, ihr seid ja dann wirklich da, kannst du gleich nochmal gerne dazu erzählen, wie so ein Steherrenner noch abläuft, aber ihr seid ja dann auch da irgendwie mit einer unglaublich hohen Trittfrequenz die ganze Zeit unterwegs gewesen. Ist ja normal bei diesen Geschwindigkeiten. Also, wer das noch nicht gesehen hat und irgendwann das Corona mal vorbei, geht auf jeden Fall mal zum 6-Tage-Rennen, schaut euch das an, ist wirklich sehenswert. Und ja, erzähl du doch mal einfach vielleicht nochmal gerade kurz, wie so ein Steherrennen abläuft, Länge, ja, wie man sich das vorstellen muss, Schrittmacher, Fahrer dahinter, dass die Leute das vielleicht ein bisschen besser verstehen.
Also vom Ablauf her ist es so, dass die Startpositionen ausgelost werden. Dann nehmen die Fahrer unten an der Bahn Aufstellung in der ausgelosten Reihenfolge und die Motorräder samt Schrittmacher fahren in der Reihenfolge auf der Bahn. Also wie an einer Perlenkette aufgereiht, nehmen Geschwindigkeit auf und dann werden auf Startsignal die Fahrer unten angeschoben. Die haben also Starthelfer, um ein bisschen das Anfahren mit diesem Riesengang zu erleichtern. Und dann ist auch die Kunst vom Motorradfahrer, den Fahrer möglichst schnell an die Rolle zu bekommen. Also das ist so eine Art Abstandshalter, damit auch jeder den gleichen Abstand zum Motorrad hält. Wenn man an diese Rolle dran fährt, passiert nichts. Man sollte es aber trotzdem vermeiden, weil man einfach Energie verliert und man wird zwangsläufig ein bisschen langsamer. Genau, und dann ist das Rennen begrenzt, entweder über die Rundenzahl oder über die Zeit. Die Meisterschaften werden über eine Stunde Länge gefahren, also über die Zeit limitiert. Und wer als erster über den Zielstrich fährt, hat gewonnen. Und das Besondere und das Schwierige sind einfach die Taktik. Selbst wenn man jetzt Führender ist, ist es so, dass das nicht unbedingt vorteilhaft ist, weil man hat weniger Windschatten. Das ist so ein bisschen wie im Fahrerfeld. Bist du ein bisschen weiter hinten, profitierst du mehr vom Windschatten. Bist du weiter vorne, hast du vielleicht Verwirbelungen. Und darum muss man taktieren, wann man die Attacken setzt, weil jede Attacke kostet sehr viel Kraft. Zum einen, weil man den längeren Weg gehen muss, außenrum. Und zum anderen, weil der zu überholende Schrittmacher mit einigen Tricks den Wind so lenken kann, dass er quasi der Überholende nicht mehr von dem Windschatten des Schrittmachers profitiert. Und umso mehr man da Einblicke bekommt, ist es natürlich auch sehr spannend, wenn man dann diese Überholmanöver sieht, die zum Teil dann auch mit drei Leuten übereinander gefahren werden. Das ist das Maximum, was vom Reglement erlaubt ist. Ich habe aber auch schon vier Fahrer übereinander gesehen. Das ist dann wird dann auch langsam eng.
Ja, glaube ich dir. Also, wie gesagt, ich kann es nur wiederholen, ist sehr spannend, sieht sehr verrückt aus und einfach ja, so ein bisschen surreal, wenn man da Fahrradfahrer, mal ganz subtil gesagt, Fahrradfahrer hinter einem Motorrad in wahnsinniger Geschwindigkeit auf einer Radrennbahn von 250, 330 Metern, je nachdem, wie groß die Bahn ist, einfach ja, in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit ihre Runden ziehen sieht. Und also ich kann mich auch daran erinnern, dass ich mal beim Junioren Nations Cup auf der Bahn in Apeldoorn, der immer in Winter stattfand, die hatten auch Derni-Rennen, was ich damals zweimal gewonnen habe. Und ich meine, das ist kein Steherrennen, aber es war so ein bisschen ähnlich, sag ich mal. Und da konnte ich das mal so ein bisschen nachfühlen. Da war es halt wirklich so, dass die Schrittmacher in dem Sinne, also die Menschen oder die da auf dem Motorrad oder auf dem Derni in dem Fall sitzen, vorne, dass die eigentlich mit uns gar nicht groß gesprochen haben. Da war eigentlich bei den Junioren war damals einfach die Taktik, okay, wenn er gut genug ist, dran zu bleiben, dann gewinnen wir das vielleicht. Wenn er halt vorher abplatzt, dann halt Pech gehabt so. Und in meinem Fall war es so, dass ich zum Glück dranbleiben konnte und ich dann auch ins Finale immer innen reingegangen bin. Und ich kann mich dann ganz genau daran erinnern, wie halt öfter nochmal Leute versucht haben, dann, sag ich mal, im Finale zu attackieren. Und wie du sagst, wenn du dann auf der Radrennbahn den längeren Weg oben bei die Kurve gehen musst, dann wusste mein Schrittmacher ganz genau, okay, der hält das maximal ein, zwei Runden aus. Wenn ich sozusagen mitziehe, dann wird das nichts. Also ist schon auf jeden Fall eine ganz andere Art Radrennen, aber super spannend auf jeden Fall. Gut, das liegt aber auch schon etwas in der Vergangenheit. Mich interessiert das ja auch. Ich bin ja eigentlich auch jemand, der über den Tellerrand schaut, nach links und rechts schaut. Und wie ging der Prozess bei dir los, dass du gesagt hast, dann noch als aktiver Fahrer, du hast es ja gerade erwähnt, dass du noch 3 Jahre eigentlich aktiv gefahren bist und trotzdem schon das MA13 nebenbei betrieben hast. Wie ging dieser Prozess da bei dir los, dass du gedacht hast, ey, ich will da irgendwie auch nebenbei was für später, vielleicht für die Karriere nach der Karriere machen?
Also es war so, dass der Startschuss eigentlich der Abschluss meines Studiums war. Und dann überlegt man natürlich, wo geht die Reise hin? So, der Scheck ist in der Tasche, das Diplom ist da. Was kann ich damit machen? Und tatsächlich war es so, dass ich so eine Ideensammlung hatte, so ein kleines schwarzes Büchlein, wo ich Ideen reingeschrieben habe. Und ich, dadurch, dass ich häufig auf Mallorca zum Trainieren war, so eine Leidenschaft, so eine Liebe zu der Insel entwickelt habe. Und eigentlich ein Traum war, wenn vielleicht nicht für immer, aber zumindest mal eine Zeit lang hier leben zu wollen und zu sehen, wie ist das, wenn man nicht zum Trainieren hier ist oder Urlaub, sondern wirklich richtiges Leben mit, ich muss hier meinen Lebensunterhalt verdienen und also arbeiten und ich habe nicht dieses Urlaubsfeeling. Und da gab es halt diese Ideen, dieses Ideenbüchlein und eine Idee ist entstanden dadurch, dass ich mit André und Robert Wagner und Marcel Sieberg hier oft trainiert habe und meine Eltern ein kleines Ferienhäuschen hier hatten. Und meine Mutter, wenn sie da war, hat sie uns immer zum Kuchen eingeladen. So, und dann saßen wir da auf der Terrasse und haben Kuchen gegessen. Und immer wenn es wieder weiterging, kamen die Jungs und meinten, boah, Mensch, du hast es echt gut. Das ist so unser kleiner Traum, auf Mallorca was zu haben, wo man sich wohlfühlt und nicht anonym im Hotel ist und damals noch in die Lobby flüchten muss, wenn man mal WLAN haben möchte, sondern du hast einfach alles da. Du kannst dein Fahrrad da stehen lassen, du hast eine Waschmaschine, du hast das Werkzeug da, wenn mal was am Rad ist. Das ist das eigentlich das Rundum-Sorglos-Paket für ein perfektes Trainingslager. Und aus der Idee oder aus diesem beiläufigen Satz habe ich gedacht, Mensch, vielleicht ist das ja möglich. Und nach dem Studium habe ich dann überlegt, wie kann man das verwirklichen? Was kostet mich das? Was habe ich gerade? Was brauche ich? Und wie hoch ist das Risiko? Und habe ich für mich gedacht, okay, was gibt's zu verlieren? Wenn es nicht klappt, dann geht es halt wieder zurück nach Deutschland. Mhm. Und dann gibt es keinen Plan Z, aber einen Plan B. Und so hat das Ganze angefangen mit einem gemieteten Häuschen mit 3 Zimmern. Am Anfang habe ich in einem Zimmer gewohnt, habe die anderen beiden Zimmer vermietet. Und dann der Startschuss war so ein bisschen Grundstein auch zum Erfolg war ein schönes Interview von André in der Pro Cycling damals, wo er sagte, wenn er auf Mallorca ist, dann nur bei Jan-Erik im MA13.
Geil. Ja, es stimmt ja auch wirklich. Also ich glaube, wenn André zum Trainieren hier ist, dann ist er ja auch wirklich bei dir. Also ich glaube, das letzte Mal war ja jetzt diesen Winter erst, als er eine Woche mal da war. Und ich glaube ja auch, deswegen sage ich mir, na gut, du hast gesagt, du hast 2010 angefangen, das ist jetzt auch schon wieder 11 Jahre her. Mittlerweile ist es wirklich alles andere als ein Geheimtipp, sondern hat sich ja völlig etabliert. Aber da auf jeden Fall Respekt, sage ich mal, diesen Schritt gegangen zu sein und das gemacht zu haben. Ich habe da auch persönlich Respekt vor, ich bin ja auch, oder ich würde behaupten, also nachdem wir vor 3-4 Tagen mal zusammen gefahren sind, würde ich schon behaupten, dass du dich doch noch ein bisschen besser auskennst, weil wir doch wieder die eine oder andere Straße genommen haben, die ich noch nicht kannte. Aber wenn mich jemand fragt, sage ich eigentlich auch so, ja, die meisten Ecken und die meisten Straßen kenne ich schon. Da ich natürlich auch, dadurch, dass meine Eltern eigentlich auch, als ich Kind war, hier ein Haus auf Mallorca gekauft haben, war das so Standard Trainingslagerort für mich oder auch Standard Urlaubsort. Und dann, wenn man über Jahre hier auf die Insel fährt, dann kennt man natürlich einiges. Und ich habe halt gerade so in meiner U23-Zeit und auch in meinen anfangs Profi-Jahren, glaube ich, wirklich so 5-6 Jahre, wirklich fast eigentlich jeden Winter so standesgemäß 1. November, ich fliege nach Mallorca und bis die Rennen losgehen und habe dann hier überwintert. Ich habe so richtig so einen Rappel davon genommen, sage ich mal, dass ich nicht mehr so gerne hier bin. Also, dass ich mal so eine Woche oder so ist okay, aber länger halte ich es nicht aus irgendwie. Also, das ist bei mir ist es anders. Also, auch meine Frau ist mittlerweile die Leidtragende, weil die liebt auch Mallorca und will gerne hier hin. Und ich verbinde halt auch alles so ein bisschen mit Training so und sage so: Ah ja, da muss ich schon so hart leiden und hier muss ich schon 48 Mal hochfahren. Und das ist nur so mal so meine kleine Story und ich weiß auch, da kommt André gerade rein. Kannst du die Tür zumachen? Dankeschön. Ich glaube, das ist spannend, da können wir die Leute noch so ein bisschen mitnehmen auch. Das, was du gerade so besprochen hast, was dich auch zu der Idee hingeführt hat, dass ja wahrscheinlich ganz viele Leute, die jetzt auch den Podcast hören, die waren vielleicht schon mal auf Mallorca und das ist ja auch kein Geheimtipp mehr, dass Mallorca eine Trauminsel ist zum Radfahren, aber die gehen dann genau in diese besagten Hotels, wie du sagst, und verbringen diesen normalen Radfahrer, ich sage das jetzt nicht despektierlich, aber das ist ja der Standard, sage ich mal, Max Hürzeler Radurlaub so, das ist ja so der Standard, sage ich mal, und dann da so ein anderes Paket anzubieten, wie du sagst, also ich meine, jeder, der hier im Trainingslager war, der kennt das ja. Man kommt an, man hat das Frühstücksbuffet, man fährt man irgendwie mit der Nationalmannschaft oder mit dem Team, je nachdem, mit wem man hier ist, erstmal den ganzen Tag über die Insel, kommt wieder, meistens ist Halbpension gebucht, dann, wie du sagst, dann kommst du vom Training, dann, wenn du Glück hast, hat dir irgendjemand noch Müsli und Milch irgendwo auf dem Zimmer stehen, dann isst du da ein bisschen, dann hungerst du bis zum Abendessen, bis das gibt, und dann kommst du mit deinem MA13, sag ich mal, um die Ecke, wo die ganzen Profis vorbeikommen, finde ich super wohl. Und wenn wir da schon drüber reden, können wir jetzt auch mal auch da noch gerne mal ins Detail gehen, dass die Leute mal wissen, wenn sie sich einbuchen wollen, was sie denn bei dir überhaupt erwarten würde. Also du bist ja, oder einfach die Story davon, ich glaube, du bist ja mittlerweile auch schon mal umgezogen. Es ist ja größer, jetzt, viel größer geworden.
Genau, inzwischen in einem größeren Haus seit, ich glaube, fast 5 Jahren. Und da sind ein paar Mehrzimmer drin und eine schöne Dachterrasse, noch eine weitere Terrasse unten vom Frühstücksraum. Und ja, definitiv anders, weil das, was du beschrieben hast, ist halt auch diese großen Hotels, die liegen halt immer dort direkt am Meer, touristisch. Da ist nicht mehr viel von Mallorca. Und ich habe bewusst den Standort Sineo gewählt. Das ist ein Ort in der Mitte der Insel. Und von dort kannst du halt in alle Himmelsrichtungen rausfahren und kommst eine andere Straße wieder rein. Es wird nicht langweilig und da bin ich halt auch, am Anfang bin ich mal als Herbergsvater betitelt worden. Es ist so ein bisschen so, ich bin immer da und ich stehe auch immer mit Rat und Tat zur Seite. Empfehle Touren oder sag, hey, wenn du losfährst, lass mich nochmal kurz über deine Tour gucken. Vielleicht habe ich noch ein kleines Café als Empfehlung. Und dann gehen die Leute oder werden da die Leute hingeführt, wo Mallorca noch authentisch ist. Du hattest so ein schönes Beispiel. Du bist angekommen und warst da in dem Viertel, wo ihr wohnt, in einfach der klassischen Nachbarschaftsbar. Und da ist das Leben, da ist Mallorca. Und da kann man sein Bier nicht auf Deutsch bestellen, aber das ist ja auch gut so. Und da sitzt man zwischen den Einheimischen und genießt das Leben. Und in Sineo ist es inzwischen so, oder ist eigentlich immer schon so gewesen natürlich, meine Gäste kommen manchmal wieder, waren abends noch ein Bierchen trinken und sagen, ey, ich brauchte gar nicht mehr bestellen. Du wusstest schon, was ich trinke. Ich war doch erst 2-mal da. Aber dadurch ist halt auch so eine Verbundenheit entstanden von vielen Gästen zu MA13, zu Sineo. Sie fühlen sich einfach wohl. Es ist anders, es ist authentisch.
Ja, total. Und dann dazu kommt ja noch, dass neben, du hast es gerade so schön Herbergsvater genannt, der Café-Tipps gibt, der auch gerne mal eine Tour anleitet. Also da muss ich auch sagen, Sineo ist ja wirklich zum Fahrradfahren standorttechnisch ein Traum, weil Du bist ja, dadurch, dass du in der Inselmitte bist, kannst du ja überall schön hinfahren, also an jede Küste. Du bist super schön in den Bergen, du kannst auch flach fahren. Ich finde sowieso, eins der schönsten Erlebnisse in Mallorca ist, wenn du dich durch diese Inselmitte bewegst, fahrradtechnisch. Da fahre ich fast mit am liebsten lang.
Ja.
Und ja, und genau, und ich wollte jetzt nochmal so ein bisschen auch auf die, wie sagt man, auf das MA13 an sich zu sprechen kommen. Da ist es ja auch so, dass du eine absolute Top-Kaffeemaschine hast und auch, also ich meine, es ist ja kein Zufall, dass die Profis sich gerne mal bei dir selber einladen und lass uns doch nicht bei irgendeinem Kaffee-Stop machen, sondern bei Jan-Erik und dann kommen wir vorbei mit einem Team oder mit einer kleinen Truppe, man trinkt bei dir den Kaffee, du hast noch irgendwie einen Kuchen organisiert oder so.
Ja.
Und ja, oder auch genau, also auch nochmal zu dem Paket an sich, dass du hast dann eine kleine Werkstatt, alles komplett Paket, Essen, Trinken drumherum, aber das kannst du ja sicherlich besser erzählen als
also
ich.
Genau, eigentlich ist es genau so, es ist alles da, nur einige Nummern kleiner und authentischer. Also am Werkzeug ist kein Kabel dran, damit das nicht irgendeiner mitnimmt. Es gibt die Kaffeemaschine ist ein besonderes, weil Kaffee einfach auch mein Hobby ist. Nicht umsonst gibt es seit 2 Jahren auch das Samola 13 als Anlaufstelle, weil dieses Kaffee-Ding hat sich halt so rumgesprochen, dass ich irgendwann tagsüber gar nicht mehr wegkam, weil immer kam irgendwie eine Nachricht, ey, bist du da? Wir vermissen guten Kaffee, kannst du uns helfen? Oder jemand kommt und sagt, boah, ich habe meinen eigenen Kaffee mit, aber ich habe die Mühle vergessen. Kann ich mal vorbeikommen? Kann ich meinen Kaffee grinden? Und das ist einfach ein bisschen aus dem Ruder gelaufen und ich hatte immer weniger Zeit zum Radfahren und habe mich immer mehr in dieses Kaffeethema reingefuchst. Und genau, das ist aber auch was halt die Leute in Erinnerung behalten, den besonders guten Kaffee beim Frühstück. Dann die Zimmer sind halt mit guten Matratzen, vernünftigen Bettdecken, das, was man im Hotel auch manchmal vermisst. Eine Waschmaschine ist da, ich kann halt jederzeit meine Rennklamotten waschen. Fußbodenheizung, also auch im Winter oder im Frühjahr, wenn es nachts noch kühl ist, du kommst nicht in ein klammes, kaltes Zimmer oder hast nur so eine Klimaanlage, die heiße Luft macht. Also das, was ich aus meiner Zeit als Radfahrer, Radprofi mitgenommen habe, was mich so ein bisschen gestört hat, das habe ich versucht und glaube auch gut geschafft, im MA13 zu verbessern.
Ja, definitiv. Und was man auch nicht vergessen darf, was ja sicherlich auch so ein Punkt des Wohlfühlens ist, dass du hast es gerade ganz nett Herberge genannt, das ist ja eigentlich auch so ein bisschen so, also man kann sich dann in sein Zimmer buchen und verbringt halt auch Zeit mit anderen Leuten, also man connectet einfach, sage ich mal, mit anderen Radsport-interessierten Menschen, die halt zufällig zur selben Zeit sich auch ein Zimmer gebucht haben und lernt im besten Falle sogar noch Freunde kennen oder hat auf jeden Fall abends irgendwie nette Gesprächspartner und es bilden sich so Runden, auf die man sich gar nicht einstellen kann. Also es ist ja auch schon, also wenn jetzt André bei dir zu Besuch ist, dann ist halt André mit ganz normalen anderen Radfahrern halt zur selben Zeit in diesem Haus und das ist ja schon auch was Besonderes für die Gäste, aber auch für André sagt er ganz oft so, ey, ich habe da den kennengelernt, es war eine total coole Erfahrung, mit dem mal zu quatschen, der macht das und das beruflich. Also das ist ja auch was, wo du vielleicht nochmal kurz drüber sprechen willst.
Ja, da treffen definitiv oft Welten aufeinander. Also gerade wenn jetzt ein Pro-Tour-Profi zu Gast ist und einfach auf Hobby-Radfahrer trifft. Und von der Seite der Hobbyfahrer ist es halt eigentlich immer so, dass das so, Mensch, das sind ja so normale Menschen. Der ist ja so nahbar und so überhaupt nicht ich will nicht sagen abweisen, aber oft ist ja das von außen betrachtet so Stars, so eine Art Aura um sich bilden und sowas Unnahbares haben. Aber das ist ja nicht so. Und das Interesse von den Pro-Tour-Fahrern an dem realen, normalen Leben und den normalen, realen Problemchen der anderen Gäste ist halt auch sehr groß, weil wann bekommt man das mit? Ihr seid so auf Achse von Hotel zu Hotel, die Wäsche wird gemacht, das Rad wird geputzt und ihr seid eigentlich nur, nicht falsch verstehen, nicht nur, sondern ihr fahrt die Rennen und da sollt ihr so gut wie möglich performen und deswegen wird euch so viel wie möglich abgenommen. Und das ist aber auch toll zu sehen, wie dann meine Gäste, die auf Profis gestoßen sind, also treffen durften, wie die dann das verfolgen. Die sehen eine Tour de France ganz anders. Die sehen jedes Rennen ganz anders, weil die gucken jetzt nicht mehr nur auf die Spitze, oder sondern die sehen das, was dahinter abgeht, weil sie gucken auf einen bestimmten Fahrer, mhm, und sagen, hey Mensch, den habe ich doch im MA13 getroffen. So eine coole Socke.
Ja. Ja, und was ja auch dazu kommt, finde ich auch so aus Profisicht, ist, dass mich das auch, das ist zum Beispiel ein Punkt, der mich total begeistert an Mallorca, ist, dass wir wirklich da, man fährt dieselben Berge hoch wie der Radtourist in dem Sinne, und abends sitzt man halt zusammen und der sagt halt, boah, ich bin heute zum ersten Mal den Puig Major gefahren oder den Col de Soller, was auch immer. Ich bin da hochgefahren mit 200 Watt und mit der Geschwindigkeit. Dann vergleicht er sich mit dem Profi und sagt, ey, du bist ja viel schneller hochgefahren und was weiß ich. Dass man da ja auch dann, und also ich finde, als Profi finde ich das immer schön, wenn ich mir so ins Gewissen rufe, wenn ich mir wieder denke, ach, Trainingslager, ich meine, klar, so wie jetzt im Mai ist es schön, da kann man ja kurz fahren, geiles Wetter, auch die Rennen machen Spaß, und es ist ja wirklich eine spektakuläre Insel, super schön, um Rad zu fahren, aber trotzdem gibt es ja auch die Tage, wenn du dann irgendwelche, weiß nicht, wie viele Intervalle draufstehen hast oder weißt jetzt, okay, ich muss 7 Stunden über die Insel schippern, und es regnet, was mache ich dann? Aber dann siehst du wieder Menschen, die halt ihr Geld dafür ausgeben und ihre Urlaubstage dafür draufgehen, dass die kommen halt hier hin, um hier Rad zu fahren. So, dann denkst du dir so, ey, das ist einfach mein Privileg, das darf ich. Und das ist ja dann wieder, glaube ich, schön, dass man auch als Profi da wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen in dem Sinne kommt. Und ja, einfach so diese kleinen Erfolge sieht von den normalen Radfahrern, und dann auch sagt, ey, das ist aber echt stark, also dass du da mit 22 km/h hochgefahren bist oder was auch immer. Ja, man kann einfach tolle Gespräche da auch führen und trifft im Endeffekt auf Gleichgesinnte, was schön ist. Das nächste, was du gerade auch schon angesprochen hast, was ja auch von vielen Radprofis oder vielleicht auch sogar von jedem Menschen, sage ich mal, so eine kleine Traum ist oder von vielen, so dieses eigene Café betreiben, das hast du ja auch vor 2 Jahren dann in die Tat umgesetzt, aus den, die Beweggründe kennen wir ja jetzt schon, auch in Cineo, und wie spricht man das jetzt eigentlich richtig aus? Cineo oder Cineo, wie sagst du dazu?
Cineo.
Cineo, okay.
Das Mallorquin ist sehr nasal und so ein bisschen dreckig. Und genau, aber es gibt so tolle Varianten von Cineo. und ich, die Story für den Namen ist ganz kurz. Ich erzähle die kurz. Also Neu ist Mallorquin Schnee und Si ist Jahr. Und in Cineo ist tatsächlich der alte Königspalast. Und der Legende zufolge hat der König diesen Sommersitz dort. Und der Ort, wo er seinen Sommersitz hatte, hatte noch keinen Namen. Da hat er zu seinem Diener gesagt, das erste Wort, was ich morgen früh sage, soll der Name dieses Orts sein. Und der Diener macht morgens die Fensterläden auf und sagt, oh, es ist Schnee gefallen. Und dann tritt der König ans Fenster und sagt, si, Neu, also ja, Schnee. So ist die Legende der Namensbildung von Cineo. Ja, und ich habe auch schon Schnee in Cineo erlebt. Also es ist keine unmögliche Geschichte.
Nee, auf jeden Fall nicht. Und wenn mal Schnee im Tramontana-Gebirge fällt, dann ist da auf jeden Fall auch was los. Also da fahren alle Mallorquiner dahin und da geht's dann, das ist Highlight auf jeden Fall. Apropos gibt's ja auch in Cineo, passt ja dann auch wieder zu deinen Anfängen oder zu deiner aktiven Zeit, eine Radrennbahn auch. Also das ist auch nochmal ein extra Grund, da mal vorbeizufahren und zu schauen. Mit einem, ja, eine sehr schöne Bahn mit, was sagt man, roter Asphalt, kann man ja sagen. Ist auf jeden Fall eine coole Bahn, auch eine Anfängerbahn, sag ich mal. Also da traut sich jeder rein.
Genau, da kann nichts passieren. Man kann weder in der Kurve runterrutschen, noch setzt das Pedal auf. Also man kann problemlos mit einem normalen Straßenrad dort fahren. Und es ist auch erlaubt, wenn nicht gerade Nachwuchstraining ist, was eher in den Abendstunden stattfindet, dann dürfen auch ganz normale Radsportler jederzeit auf diese Bahn und ein paar schnelle Runden drehen.
Ich bin froh, einen neuen Sponsor im Podcast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen Blinkist. Ehrlich gesagt habe ich zum ersten Mal im Podcast von meinen Freunden, den Besenwagenjungs, von Blinkist gehört. Damals hat die Idee und das Prinzip von Blinkist direkt mein Interesse geweckt und jetzt bin ich froh, genau dies meinen HörerInnen näher zu bringen. Was ist Blinkist genau? Kurz gesagt, mit Blinkist holt man sich in kürzester Zeit Wissen. Du willst dich zu einem Thema informieren oder schnell den Inhalt eines Buches in Erfahrung bringen? Blinkist bringt die Kernaussagen der besten Wissensformate in 15 Minuten auf dein Smartphone. Diese werden Blinks genannt. Es gibt sie auf Deutsch und Englisch und jeden Monat kommen circa 40 davon hinzu. Mit diesem berühmten Kurzformat kannst du dir so über 4000 Sachbuch-, Bestseller- und wichtige Wissenspodcasts erschließen und bringst so mehr Wissen in deinen Alltag. Es gibt dort die neuesten Ratgeber, zeitlose Klassiker und viel diskutierte Bestseller aus mehr als 25 Kategorien. Für alle, die nach dem Links tiefer ins Thema einsteigen wollen, gibt es jetzt auch Hörbücher in voller Länge bei Blinkist. Außerdem gibt es dort auch noch Tipps, Tricks und Lifehacks am Ende vieler Titel für deinen Alltag und Beruf. Ganz neu im Programm hat Blinkist die Shortcasts. Dies sind 15-minütige Podcast-Kurzfassungen von Bildungs- und Wissenspodcasts, die die Kernaussagen einer Podcast-Folge wiedergeben, vom Original-Host eingesprochen. Bei mir läuft Blinkist meistens, wenn ich mit dem Kinderwagen spazieren gehe oder nebenbei zu Hause. Eines meiner Lieblingstitel ist Die Macht der Gewohnheit von Charles Duhigg, aber auch die Biografien von Elon Musk oder Steve Jobs fand ich sehr spannend. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für meine Planzett-HörerInnen. Auf blinkist.de/planzett erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ihr könnt vorher natürlich auch alles ausgiebig 7 Tage lang kostenlos testen. BLINKIST blinkist.de/planzett. Findet ihr natürlich aber auch alles nochmal in den Shownotes.
Genau, also auf jeden Fall immer mal ist Senio ein Besuch wert und unter anderem jetzt, da kommen wir wieder zu dem Punkt, warum wir eigentlich angefangen haben, darüber zu reden, das Samola 13, dein eigenes Radcafé. Also die Beweggründe hattest du ja gerade schon mal ganz kurz erklärt, aber wie ist das jetzt auch noch das zu betreiben, neben dem MA 13 und wie viel Spaß macht das ja, und wie ist es auch allgemein dazu gekommen? Ich meine, klar, aus dieser Spaßidee zu sagen, hey, jeder will bei mir einen Kaffee trinken, ich mache mal einen Kaffee auf, ist ja erstmal witzig dahergesagt, das dann aber wirklich umzusetzen, ist ja schon was anderes.
Ja, also das ist so ein bisschen wie beim Zauberlehrling, die Geister, die ich rief, werde ich nun nicht mehr los. Ich habe angefangen mit einem kleinen Kaffeeauto. Also ich habe hier, gibt es noch ganz viele R4, Renault R4, und habe das Auto genommen, einen ganz markanten blauen Metallic Renault, und habe dort eine schöne Kaffeemaschine reingebaut und war so mobil und konnte überall auf der Insel Kaffee ausschenken. So, das Auto ist aber so schön, dass das besser nicht an der Straße rumsteht. Und da habe ich in Cineo eine Garage gesucht und keine gefunden, habe aber so ein Ladenlokal gesehen. So, und dann habe ich geguckt, habe die Tür ausgemessen, habe gesagt, oh super, passt das Auto rein, fahre ich doch einfach das Auto hier rein und wenn ich nicht unterwegs bin, verkaufe ich Kaffee hier in diesem sehr runtergekommenen Ladenlokal. Gut, das fand das Rathaus erst ganz gut, dann aber doch nicht mehr, weil wenn Getränke ausgegeben werden, dann auch bitte mit Toilette. Und die Investition für den Umbau mit Toiletten war schon relativ hoch. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich so viel Geld in die Hand nehme, dann mache ich aber auch eine vernünftige Bar rein, wo eine richtig schöne Kaffeemaschine, eine große, drin steht. Und dann versuchen wir mal, ob das Kaffee vielleicht hier läuft. Und ja, wie du sagst, viele Radfahrer haben so einen kleinen Traum, Radcafé oder Café allgemein aufzumachen. Und ja, so kam das eine zum anderen. Und im Moment ist es leider geschlossen. Also ich kann leider gerade keinen Kaffee anbieten, bin aber dabei, Möglichkeiten zu finden und bin auch guten Mutes, dass im Oktober spätestens das Ganze wieder öffnet und dann auch mit einem etwas neueren Konzept. Noch ein bisschen mehr Radsport und ja, ihr dürft gespannt sein.
Ja, also ich weiß nicht, ob ich, wenn ich jetzt was Falsches sage, dann kann ich das notfalls rausschneiden, aber ja, du bist, kann man ja, also ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber ein Betreiber, wenn das hier jemand hört und er sagt, ich hätte mal Bock, langfristig einen Kaffee zu leiten oder lieber nicht, soll ich rausschneiden?
Wir können es drin lassen, aber
okay. Machst du doch lieber selber.
Ich bin auf jeden Fall Eigentümer, Betreiber, ja, aber tatsächlich habe ich schon Kandidaten.
Ah, okay.
Und ja.
Gut, dann will ich da nichts vorweggreifen. Aber falls ihr doch sagt, das ist dann kann man dir ja schreiben, kann man ja trotzdem mal. So mache ich das auch immer. In der letzten Folge habe ich gesagt, dass ich gerne geimpft worden wäre und ich habe ein Impfangebot bekommen, wenn ich zurückkomme. Also vielen Dank auf jeden Fall an den Hausarzt in Köln dafür. Ja gut, aber also dann schreibt Jan-Erik vielleicht doch lieber nicht. Er hat schon einen Kandidaten. Gut, aber ja, also nochmal kurz über das Café. Ich kann wirklich sagen, ich fahre super gerne da vorbei und stoppe da. Und es ist neben einem super guten Kaffee und einem guten Kuchen, den es da auch immer gibt, oder einem Bamboli, was auch immer, ist es wirklich auch einfach optisch sehr schön, da anzuhalten. Und auch ein optimaler Spot, muss ich sagen, um anzuhalten, weil da kommen wir wieder zu Seneol, guter Lage. Es ist nie allzu weit weg von zu Hause. Also ich kann immer, wenn ich eine längere Tour drehe, da nochmal kurz anhalten und dann habe ich nochmal so eine Stunde 20, bis ich dann in meinem Mallorca zu Hause bin. Also immer eine Reise wert und ja, da glaube ich, das haben wir ganz gut zusammengefasst. Ja, du bist ja sowas wie ein Tausendsasser auch. Kill the Hill kommt jetzt auch noch.
ja,
was hat es damit auf sich?
Kill the Hill ist eine Corona-Idee. Ich will nicht sagen Langeweile, aber so ein bisschen hat mich die Langeweile tatsächlich dazu gebracht und die Kreativität sprudelte mal wieder. Ich bin ein bisschen mehr Rad gefahren. Die besten Ideen kommen meistens beim Radfahren. Und ich habe mich gefragt, warum an dem legendären Berg Sacalobra es kein Event gibt. Weil für mich ist das einer der bekanntesten und auch attraktivsten Anstiege Europas. Das kann man fast in einem Atemzug nennen mit Mont Ventoux, Alpe d'Huez, Stelvio. Sacalobra steht, glaube ich, auf fast jeder Bucketlist von Radsportlern. Und die Kulisse ist einmalig. Also wer da einmal über diese Kuppe gefahren ist und ich kriege gerade Gänsehaut, runter guckt, die vielen Kurven sieht und das Meer schimmern sieht, es ist einfach traumhaft. Also als hätte man diese Straße für Radfahrer gebaut. Und ich habe gedacht, Mensch, warum nicht versuchen, dort was zu machen? Die Straße für einen Tag zu sperren und für Radfahrer, nur für Radfahrer, weil das ist halt das Problem. Mallorca ist beliebt, nicht nur bei Radfahrern, sondern bei vielen Touristen. Das heißt, es fahren Busse runter, Motorradfahrer, Autofahrer. Und aber für sich als Radfahrer dieses Monument für sich zu haben, das gab es halt nicht. Und tatsächlich, es hat 8 Monate gedauert. Ich habe mein inzwischen recht gutes mallorquines Netzwerk bemüht und einen Weg gefunden, eine Lizenz zu bekommen, diese Straße für einen Tag zu nutzen. Und daraus entstand dann Kill the Hill, ein Bergzeitfahren. Am 6. November diesen Jahres wird es das erste Mal stattfinden und ich hoffe viele, viele Male mehr. Und das Konzept ist so, dass wir in Porto Soyer die Event Base haben werden und am Abend vorher gibt es ein Race Briefing in Porto Soyer in einem sehr, sehr schönen Hotel. Und dann am nächsten Morgen sammeln wir die Teilnehmer im Hafen von Porto Soyer und bringen sie mit dem Boot in die Bucht von Sacalobra. Dort befinden sich Warmfahrmöglichkeiten, also Rollentrainer und ein DJ wird schon mal ein bisschen einheizen, damit die Stimmung steigt und die Temperatur der Beine. Und dann werden die Teilnehmer von einer Startrampe diese 10 Kilometer Sacalobra hochjagen. Auf dem Weg nach oben wird es noch ein paar Überraschungen geben. Es soll nicht zu langweilig werden, es soll wirklich Eventcharakter haben. Und wenn man dann fast oben ist, 800 Meter vor der Passhöhe, ist diese legendäre Kurve, also dieser Krawattenknoten wird er genannt. Dort gibt es eine Fan-Area und da wird dann nochmal richtig Stimmung erzeugt und die Fahrer kriegen den letzten Push für die letzten 800 Meter. Ja, und ich bin schon sehr gespannt. Es gibt Sponsorengespräche. An dieser Stelle kann ich sagen, es gibt auch noch freie Plätze für Sponsoren. Die dürfen mir sehr gerne schreiben. Wenn das so funktioniert wie mit deiner Impfung, dann sehr gut. Und auch natürlich Teilnehmer. Herzlich willkommen. Die Webseite ist offen. killthehill.cc. Auf Instagram tut sich einiges. Und guckt vorbei, folgt. Es wird geil. Es wird der Hammer.
Ja, ich werde auf jeden Fall die Instagram-Seite auch nochmal in meine Story packen, wenn die Folge erscheint, dann wissen die Leute auch, nachdem sie es gehört haben, wo sie draufklicken müssen. Genau, ich glaube, euer Insta-Account ist ja auch killthehill.cc. Also ich habe jetzt auch das allererste Mal so von dir gehört, wie das ablaufen soll. Und das hört sich auf jeden Fall cool an. Also schauen wir mal, ich weiß noch nicht, wie meine Pläne sind. Es wird ja im November stattfinden, ne?
Ja.
Nochmal ein paar Hard Facts. Wie lang ist der Berg?
10 Kilometer tatsächlich.
Ist schon ein richtiges Brett, aber schon.
Ist ein Brett, ja. Also es ist 728 oder 26, ich vertue mich immer, Meter ist oben die Passhöhe. Das heißt, wir haben ungefähr 7% im Schnitt. Das klingt jetzt erstmal nicht so viel, aber ja, das Ding ist auf jeden Fall ein Brett. Und die Jahreszeit, wir können einen richtig schönen Spätsommertag haben.
Genau.
Wir können aber auch schon schwierigere Bedingungen vorfinden. Und wir haben lange überlegt, machen wir das so spät im Jahr? Wir waren so ein bisschen gezwungen, es so spät zu legen, weil am 1. November endet die touristische Saison und dann fahren keine Busse mehr dort. Und die Busse haben uns natürlich so ein bisschen eingeschränkt. Aber selbst wenn das Wetter nicht optimal ist, es ist halt episch. Also die Bilder, die dann entstehen werden. Und also ich bin so oder so, es wird ein richtig geiles Ding.
Voll. Also das kann ich auch schon mal sagen. Also egal, ob man jetzt bei dem Insta-Account bei Kill the Hill schaut oder bei Katrin Schaffbauer, der folge ich, da habe ich es auch schon gesehen. Die hat ja wunderschöne Fotos da schon geschossen, um, sag ich mal, so ein bisschen, um das Ganze anzuteasern. Und also ich wusste auch gar nicht, dass es da so ein ganzes Konzept drumherum gibt, was natürlich extrem cool ist. Und also viele, viele Leute, die das wahrscheinlich hören, kennen ja den Zacaloba auch und sind den vielleicht im besten Falle auch schon mal gefahren. Sollte auf jeden Fall jeder mal gefahren sein, ist wirklich ein cooler Berg. Was mich auch ganz oft davon abhält, den zu fahren in meiner Route, ist halt, dass man diesen Berg, es hat eine Sackgasse im Endeffekt. Man kann halt runterfahren, dann ist man unten am Meer und dann muss man ihn wieder hochfahren. Aber ich glaube, gerade für dieses Event stelle ich mir das so vor, dass, ja, wenn dann so nur Radsportverrückte an diesem einen Berg sind, dass das so ein richtiger Hexenkessel wird. Und und aus meiner Erfahrung muss ich eigentlich eher sagen, dass November hatte ich eigentlich selten schlechte Tage. Also November ist gerade so in den letzten Jahren gefühlt schon noch Oktober, November ist eine absolut geile Zeit, um hier Rad zu fahren auf Mallorca. Ja.
Also das Meer ist noch warm, dadurch haben wir ein gutes Klima. Und ja, klar, natürlich hoffen wir das Beste. Und es wird super, da bin ich mir sicher. Und wir haben für den Abend natürlich auch noch, die Siegerehrung wird wieder in Port de Soyer stattfinden mit einer schönen Abendveranstaltung. Und da wir tatsächlich nur 300 Plätze haben, also es ist sehr, sehr, sehr limitiert, wird es eigentlich wie eine große Geburtstagsparty.
Mhm.
Und ja, ich bin schon super aufgeregt, das gebe ich zu. Es ist wieder aus so einer Fahrradrundenlaune entstanden. Aber ja, wir ziehen das durch und das wird richtig gut.
Das hört sich gut an, weil ich glaube, das kann halt auch wirklich so total viele abholen. Also sowohl natürlich den totalen Heißi, sage ich jetzt mal, der da wirklich den King of Mountain schlagen will, der darauf hintrainiert, als auch jemand, der sagt, du, eigentlich ist mir egal, ob ich da 298. werde in dem 300-Teilnehmerfeld. Meine Challenge ist einfach, diesen Berg hochzufahren, ohne abzusteigen, als Beispiel. Also es kann ja wirklich für jeden eine komplett persönliche Challenge werden. Und das wird schon spannend. Also André sitzt jetzt gerade auch neben uns, schaut im Hintergrund, läuft Bundesliga. Ich will jetzt nicht zu viel sagen, aber das wäre auf jeden Fall auch ein episches Duell. Da mal im November aus der Saisonpause raus Bergzeit fahren. Aber hey, das ist jetzt einfach mal so reingesprochen.
Rick, wer gegen wen? Von was sprichst du? Du gegen André?
Oh, das wäre spannend. Das wäre spannend. Warte, André will das Mikro. Gib's ihm gerne.
Ich spreche hiermit alle Sponsoren an, die mir ein E-Bike zur Verfügung stellen. Ich habe schon mal eine Wette verloren und da hieß es, dass ich eine Stunde Crossrennen fahren musste in Hürth und ich habe daraus gelernt, dass ich am 7. November, 6. November auf jeden Fall kein Radrennen fahren werde.
Okay, aber hey, vielleicht sind wir ja im Eventprogramm eingebunden und stehen an der Strecke und feuern mal an. Das wäre auch was. Das wäre auch nicht schlecht. Da hatte ich sogar noch mehr Lust drauf, als ihn selber hochzufahren im
November. Dann sollten wir vielleicht eine Wette kreieren und der Wetteinsatz ist, wer die Kostüme aussuchen darf.
Ja, das machen wir im Nachgang. So spontan bin ich jetzt nicht. Außer euch fällt jetzt spontan was Gutes ein.
In der nächsten Folge hört ihr mehr.
Ja, genau. Lass uns doch noch einmal ganz kurz jetzt, also ich persönlich sehe zumindest jetzt ganz stark das Licht am Ende des Tunnels, gerade in Mallorca. Wir sind jetzt hier und wenn man aus Deutschland kommt, ist hier wirklich wieder so ein bisschen normales Leben angesagt, sage ich mal. Also man fühlt sich sicher, weil die Inzidenz halt super niedrig hier ist. Aber trotzdem musst du die Außengastro auf. Zwar muss man draußen eine Maske anziehen, was ja aber auch eigentlich gut ist jetzt zur jetzigen Zeit. Und man kann sich einfach wieder ein bisschen freier fühlen. Und deswegen sehe ich, sage ich mal, auch nach vorne und sehe da Licht am Ende des Tunnels. Aber mit vielen Leuten, die ich jetzt auf Mallorca kenne, die sagen, ey, das war echt ein scheiß Jahr, was jetzt gerade hinter uns liegt. Und ich meine gerade, wie du gesagt hast, als Café-Inhaber, als MA13-Inhaber, will ich jetzt vielleicht gar nicht so negativ abschließen, aber da kann man sicherlich auch nochmal drüber reden, wie das so für dich war. Wie hat Corona an dir genagt und wie sehr schaust du jetzt nach vorne, um alles wieder volle Kraft voraus, sage ich mal, zu machen?
Also es hat einen schon sehr, ich glaube, uns alle sehr überraschend getroffen. Und niemand hätte sich vorstellen können, mal in so eine Situation zu kommen. Also gerade Berufe, Event und Tourismus, das ist halt krass. Also wenn du da sitzt in deinem Haus, was normalerweise voller Leben ist und du kannst eine Stecknadel fallen hören in der Hochsaison, das war schon gespenstisch. Und ich hatte eine Gruppe aus Berlin da und die musste quasi abreisen, weil klar war, hey, hier kommt gerade ein richtiger Lockdown und es ist nicht klar, ob es überhaupt noch Flüge gibt zu dem Zeitpunkt, wo die eigentlich gebucht hatten. Und danach kam einfach nichts mehr. Nichts mehr. Und das über Monate. Und klar kommen dann auch Gedanken über Existenz etc. Klar. Aber dadurch, dass es so ein Auf und Ab war, wir hatten hier dann letzten Sommer mal wieder ein bisschen mehr Freiheiten, bevor die zweite Welle kam. Das lässt einen wieder hoffen. Dann hatte ich diesen Kill the Hill-Gedanken, da war ich involviert, so, da war ich abgelenkt. Aber auf jeden Fall, und da hängt das Café halt auch wirklich dran, an den Richtlinien. Wir haben nur eine sehr begrenzte Terrasse. Das bringt jetzt noch nicht genug Geld ein, um ja, jemanden Angestellten zu haben. Ich selber kann es nicht machen, weil ich im MA13 bin. Und da hat man halt immer noch den direkten Kontakt zu den Auswirkungen. Wie du gesagt hast, und das ist halt auch schön, dass Leute, die von außerhalb kommen, aus Deutschland, hier sehen, hey Mensch, die halten sich an die Regeln und so läuft's und wir haben hier ein sicheres Gefühl und wir genießen es so, mal wieder ein normales Leben zu sehen. Man hört Kinder spielen, viele von meinen MA13-Gästen haben gesagt, hey, ich bin in der Nähe vom Spielplatz stehen geblieben, weil es war so schön, fröhliche Stimmen und Kinder, Geschrei zu hören. Und ich so, okay, krass. Ja, aber wir haben diese positive Situation hier, diese fröhliche Situation hier, auch erst seit 2-3 Wochen wieder, ja, wo die Lockerungen kamen. Und ja, ich möchte gar nicht zurückdenken an das, was war, sondern ich gucke auch nach vorne. Und das ist auch was, glaube ich, Sportler gut können und gelernt haben. Eine Niederlage ist nur ein anderer, neuer Erfahrungswert. Mhm. Und das nächste Rennen, das gibt neue Chancen.
Genau. Also ich kann auch nochmal sagen, ich glaube hier, wir sind ja nach Mallorca geflogen, das Team. Am Mittwoch war die offizielle Anreise, weil jetzt am Donnerstag bis Sonntag die Radrennen stattfinden. Zur zeitlichen Einheit, und müsst ihr euch vorstellen, jetzt ist Samstagnachmittag, Abend, und die ersten drei Rennen wurden jetzt schon gefahren. Über die Rennen können wir gleich nochmal ganz kurz sprechen. Ich bin am Montag angereist, mit meiner Familie, weil die auch ein bisschen länger hier bleiben. Und es war wirklich, was du gerade schon mal angesprochen hattest, völlig verrücktes Gefühl. Ich glaube, das letzte Mal war ich mit Leo und Oscar was essen in einem Restaurant. Das war im September letztes Jahr vom Giro. Weil dann bin ich in Giro gefahren, und als ich vom Giro zurückkam, ging der Lockdown in Deutschland los. Mhm. Und der hält ja bis jetzt immer noch an, zumindest auch in NRW. An anderen Teilen hat ja die Gastro so ein bisschen auch geöffnet in Deutschland. Aber es war so ein krasses Gefühl, nach so einer langen Zeit einfach mal wieder draußen essen zu dürfen und bewirtet zu werden. Und wie du sagst, also auch einfach so, dass man hier merkt, es ist alles sicher, werden auf Regeln geachtet und die gibt es ganz klar, aber trotzdem, ja, ist man hier ein bisschen fröhlicher, ein bisschen glücklicher. Und dann natürlich, war das einfach ein schönes Gefühl, wieder mal so ein bisschen mehr am Leben teilzunehmen, nenne ich es jetzt einfach mal. Und genau, eine Frage noch, sag ich mal, bist du, wenn du dann das MA13-Jahr, sag ich mal, nicht betreiben konntest, auch das Café nicht, bist du persönlich wieder viel mehr Rad gefahren hier oder was hast du die ganze Zeit gemacht?
Tatsächlich bin ich wieder mehr Rad gefahren und du hattest es gesagt, André war im Dezember, glaube ich, war nochmal hier und es gab Crossrennen hier zu der Zeit und da bin ich sogar mal wieder Crossrennen gefahren und mit der Unterstützung von André hat das auch ganz gut geklappt. Ist auf jeden Fall ein Erlebnis, mal von einem so großen Sportler angefeuert zu werden. Da habe ich kurz gedacht, so, was ist denn hier los?
Ja, gut, das ist ein perfekter Übergang, glaube ich, zu den Rennen, weil ich kann dasselbe Erlebnis widerspiegeln. Ich glaube, am Donnerstag, als das Rennen losging, als ich zum zweiten Mal den Col de Galilea hochgefahren bin, hatte ich das ein ähnliches Erlebnis mit dir in dem Sinne, dass du mit deiner Freundin am Straßenrand standest und sag ich mal, ich wurde kurz davor abgehangen am Berg und du hast gesagt, komm, fahr doch mal hin und ich war so glatt, dass ich gedacht habe, sag mal, was ist eigentlich hier los, weil ihr müsst euch vorstellen, ich dachte erst, vor dem Rennen dachte ich, es ist ein absoluter Vorteil zu wissen, dass ich jede Straße kenne und jede Abfahrt. Dann muss ich aber sagen, nach diesen 50 Kilometern, wo ich das erste Mal dann abgehangen wurde, war auch relativ schnell mein Kopf da und hatte ich gedacht, okay, ich bin jetzt die drei Berge schon gefahren und jetzt kommt noch der Col des Grau, das so leer und dann die komplette Küstenstraße nach Andratsch. Ah, das wird irgendwie nicht so ein geiler Tag, glaube ich. genau, also ihr hört schon, es war sehr bergig, die Rennen hier, auch gestern war es wieder, die zweite Etappe war es so, dass wir direkt am Start in Orient gefahren sind und dann in den Putsch Major von hinten, um dann in der Ziel zu haben. Also alle, die sich ein bisschen in Mallorca auskennen, wissen, auch das heißt viele, viele Höhenmeter. Die dritte Etappe, also nochmal kurz zum Rennen, die ersten beiden Tage hatten in dem Sinne eher für André und mich mehr so Trainingscharakter durchkommen und sich in die Fresse hauen und tief gehen. Und genau, den dritten Tag heute, der von Andratsch komplett bis nach Pojenza geführt hat, also einmal auch die komplette Küstenstraße, wirklich so die schwerste Straße eigentlich, die es auf Mallorca gibt, ganzen Tag hoch und runter, die haben wir ausgelassen, um nochmal ein bisschen Ruhe ranzulassen nach den ersten beiden Renntagen und wir freuen uns extrem auf morgen, dann steht die flache Etappe an bei dem Rennen hier und wir können mal wieder sprinten, wo wir uns ja drauf freuen und dann im Anschluss dazu geht's dann zur Ruta del Sol, also auch schon mal als Ausblick für die nächste Folge, entweder erwische ich da irgendeinen coolen Fahrer von der Ruta del Sol, der Deutsch spricht, oder es läuft auf eine zweite Mallorca-Folge raus, weil ich dann nach der Ruta del Sol wieder nach Mallorca fliegen werde und auch nochmal ein paar Tage hier verbringe. Das zu den Rennen nochmal ganz kurz. Und ja, Jan-Erik, hast du noch irgendwelche Themen, über die du sprechen magst, irgendwelche Fragen oder irgendwelche aktuellen Themen, eine Message, wo du sagst, hey, lass uns da nochmal drüber sprechen oder das möchte ich nochmal gesagt haben?
Das ist jetzt spontan erstmal nichts, ne? Einfach nur vielleicht nochmal ein Wort zu Mallorca und wie wichtig das ist, dass die Touristen wiederkommen und auch einfach, wie schön die Insel gerade ist. Also es ist unglaublich, was die Insel auch Luft holen konnte und sich erholen konnte. Das klingt komisch, aber das Meer ist blauer, als es je war. Und die Natur hat sich so gut erholt. Und es ist halt auch so ein bisschen auf der einen Seite traurig, dass wir der Natur mit diesem krassen Tourismus so zugesetzt haben. Und das ist aber so der Tenor der Mallorquina auch gerade, die Hoffnung, dass der Tourismus zurückkommt, aber in einer anderen und viel nachhaltigeren Form, einer bewussteren Form, einfach zu sagen, hey Mensch, wir haben hier was, das ist wunderschön und wir teilen das gerne, aber bewusst.
Total, also ich um da mal auch an diesen nachhaltigen Charakter kurz anzuknüpfen, ging es mir gestern zum Beispiel im Rennen ganz genau so, dass jeder kennt diese Regel, kein Papier wegschmeißen und keine Flaschen wegschmeißen. Das ist einem ja bekannt und das, sage ich mal, versuchen wir Profis ja auch seit diesem Jahr, also ich habe es vorher schon versucht oder die meisten Profis haben es vorher schon versucht, aber jetzt, wo es die Regel gibt, muss man sich einfach dran halten. Und gestern ist mir das dann so wirklich im Rennen wirklich total nochmal der Gedanke im Kopf hochgekommen, wo wir halt den Putsch von Pojenza hochgefahren sind, das ist ja wirklich das Tramuntana-Gebirge, absolut schönes Naturschutzgebiet auch. Und dann habe ich mir auch gedacht, so, naja, das ist ja das, also ich habe jetzt hier total heimatliche Gefühle, weil ich halt ganz oft schon hier trainiert habe und ich das so schön finde. Aber genauso geht es halt den Franzosen bei der Tour de France, wenn man da irgendwo fährt. Mhm. Und da denkt man sich halt so, ja, hier ist Radrennen, ich hau jetzt meine Flasche weg. So, da, also als ich gerade da hochgefahren bin, wäre ich niemals auf die Idee gekommen, meine Flasche jetzt hier links oder rechts irgendwo in die Walachei zu schmeißen. Deswegen ist das, glaube ich, ein guter Punkt, den du da ansprichst, dass auch für alle kommenden Touristen und auch für alle kommenden Radfahrer Riegelpapier immer einstecken, nicht den Müll irgendwo liegen lassen, was du sagst. Also mir ist es nämlich auch jetzt, wo du es sagst, fällt mir das auf, wenn man ja sich das Meer anschaut, wie blau das wieder ist und wie schön die Insel gerade ist. Hatte Corona nicht nur Schlechtes, sondern für die Insel und für die Natur sogar was Gutes.
Definitiv, ja. Wobei das mit den Flaschen, ich war gestern, oder vorgestern war das ja in Galiläa, was du angesprochen hast. Und da sind schon immer auch viele, die sich super freuen, ne? Und schön ist es zu sehen, wie die Betreuer das auch adaptieren und sehr, sehr darauf achten, dass diese Flaschenjäger, es sind ja meist Jugendliche, Kinder, und für die ist es einfach eine super Trophäe und auch sehr viel Motivation. Und also ich habe sehr früh angefangen mit Radsport, haben wir erwähnt. Ich erinnere mich an die Rad-WM in Stuttgart. Da war Le Mans und Bugno wird Weltmeister, und ich habe halt eine Flasche von der italienischen Nationalmannschaft ergattern können. Natürlich habe ich mir eingeredet, die ist vom Weltmeister. Und das ist so prägend, und sowas vergisst man nie. Und darum habe ich so ein lachendes und so ein weinendes Auge. Klar, es ist mit der Umwelt scheiße, aber wenn man sieht, wie viel das auch geben kann, so eine Flasche, ja, ich fand es toll zu sehen, dass die Betreuer da so drauf eingehen.
Nee, also versteht mich nicht falsch, den Punkt gehe ich total mit. Also ich habe gestern im Rennen zum Beispiel auch, wenn ich eine Flasche hatte und sie war leer und man sieht an der nächsten Kreuzung stehen drei Leute, okay, dann schmeiße ich dann natürlich da weg. Also das mache ich auf jeden Fall auch. Es war nur in dem Sinne so gemeint, jetzt wenn man da lang fährt, am Tramontana-Gelände gibt es ja manche Stellen, wo halt keine Fans stehen können.
Der Appell an die Hobbyfahrer oder an die, wenn man trainieren wird, würden wir sowas nie machen. Richtig. Also es ist einfach nur im Rennen.
Ja.
Und ich weiß nicht, ich bin da, hab keine Ahnung, wie ist das von der, ich meine, wenn ihr die Flasche jetzt wegwerft und, also nicht wegwerft, sondern quasi übergebt sozusagen, also da wirklich jemand ist, der wartet, wird das auch geahndet?
Ich weiß nicht, ich glaube, die Regel wurde gelockert. Es war ja ein Skandal, in Anführungszeichen, dass Mickey Scher bei der Flandern-Rundfahrt ja disqualifiziert wurde, weil er die Flasche weggeworfen hat zu einem Fan, und dann wurde gesagt, ja, das ist die Regel, du bist jetzt raus. Wo er dann im Nachgang ja einen Post bei Instagram gemacht hat, der unglaublich oft geteilt wurde, wirklich viral ging, wo er gesagt hat, sag mal, wo ist der Sinn dahinter? Genau, was du gerade angesprochen hast, Fans freuen sich darüber, das ist ein super Souvenir für die, und da gehe ich auch total mit. Genau, ich meine jetzt gerade nur so ein bisschen so, es gibt ja natürlich auch wirklich Stellen am Berg, wo keine Fans stehen, und da sollte man halt einfach die Flasche nicht wegwerfen. Und auch genau im Training machen wir das sowieso nicht, da werden die Flaschen immer neu aufgefüllt. Aber ja, ich glaube, das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Mir hat die Folge sehr viel Spaß gemacht. Wir konnten über sehr, sehr vieles sprechen. Ich hoffe, wir haben den ein oder anderen Hörer und Hörerin, der oder die noch nie auf Mallorca waren, konnten wir ein bisschen davon überzeugen, mal hier hinzufahren. Egal, ob es für einen Urlaub ist oder für einen Radurlaub.
Oder für Kilse Hill.
Genau, oder für Kilse Hill. Kommt dafür sehr gerne vorbei. Kommt gerne im MA13 vorbei. Ich wünsche dir viel Glück. Ich drücke dir die Daumen, dass Kilse Hill ein Erfolg wird. Und auch, dass, sag ich mal, der Tourismus voll für dich auch zurückkehren kann. Und wünsche dir weiterhin viel Erfolg auf deinem Weg. Vielen Dank dafür, dass du hier Gast warst. Und die letzten Worte gehören dir.
Vielen Dank dir, Rick. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und es war meine absolute Podcast-Premiere. Vielen Dank für diese Chance.